ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Mein Name ist Max Bauer und zu dem Thema, das wir heute besprechen wollen, kam ich über eine ARD-Doku. Sie wurde Ende letzten Jahres, 2024, veröffentlicht und heißt Ausgesetzt in der Wüste. Und sie behandelt die Folgen der europäischen Flüchtlingspolitik im Norden Afrikas.
In einer der lebensfeindlichsten Gegenden der Welt. In der Wüste Sahara.
Wir haben zwei Männer gefunden und sie gerettet. Sie erzählten uns, dass weiter hinten noch ein dritter Mann war und sie ihn nicht mitnehmen konnten. Als der zusammenbrach, konnten sie ihm nicht mehr helfen. Sie waren an einem Punkt, an dem sie nur noch sich selbst retten konnten. Selbst wenn es ihr Freund war.
Diese Doku, sie beginnt mit einem unglaublichen Bild, ein Bild von der Wüste. So unwirklich schön, als ob es direkt aus dem Film Lawrence of Arabia stammen könnte. Aber es ist ein Bild nicht aus einem Film, sondern ein Bild aus einer brutalen Wirklichkeit. Man sieht den unendlich weiten Wüstenhorizont in der Wüste an der Grenze zwischen Tunesien und Libyen. Es herrscht ein ungewisses Dämmerlicht und zwei dunkle Gestalten kommen durch die endlos weite Wüste auf die Kamera zu. Menschen, die in dieser Wüste ausgesetzt wurden, meilenweit durch die Hitze gelaufen sind und nun von libyschen Grenzschützern gerettet werden. Über das Thema des Films Ausgesetzt in der Wüste möchte ich sprechen in diesem Podcast, über die Folgen der EU-Flüchtlingspolitik in Nordafrika und darüber, was diese EU-Politik bedeutet, politisch, moralisch und vor allem rechtlich. Ja, und ich begrüße den ersten Gast in unserem Podcast. Philipp Krüll hat zusammen mit Erik Häusler den beeindruckenden ARD-Doku-Film gemacht. Philipp Krüll ist Reporter und Autor beim Bayerischen Rundfunk. Hallo Philipp Krüll.
Hallo.
Ja, Herr Krüll, Ihre Doku, sie beginnt ja mit diesem eindrücklichen Bild. Man sieht den unendlichen Wüstenhorizont und zwei dunkle Gestalten, die durch die endlos weite Wüste auf die Kamera zukommen. Menschen, die in dieser Wüste ausgesetzt wurden, meilenweit durch die Hitze gelaufen sind. Ich habe mich gefragt, wie kommt man eigentlich als Reporter zu so einem Bild?
Ja, letztlich darüber, dass an einem bestimmten Punkt der Recherche libysche Grenzschützer Videos geteilt haben, kopiert haben, einem Kollegen, der in Libyen unterwegs war mit ihnen. Und zwar Videos, die sie auf ihren Handys hatten, die sie aufgenommen hatten, immer wieder von Menschen, die sie in der Wüste gefunden hatten zuvor. Die haben damit quasi ihre eigene Arbeit dokumentiert. Und ja, diese gesammelten Videos wurden kopiert und uns zur Verfügung gestellt für diese Recherche. Und unsere Aufgabe war dann, das zu verifizieren, zu schauen, ist das plausibel? Gibt es Metadaten in diesen Videos? Stimmt der Zeitraum? Gibt es andere Quellen, die den Inhalt dieser Aufnahmen stützen und die damit übereinstimmen?
Und das war erfolgreich. Sie konnten diese Bilder verifizieren und an ein Geschehen rankommen, das wirklich stattfindet mitten in der Wüste, das schrecklich ist. Menschen werden dort ausgesetzt. Und dann waren Sie aber auch unterwegs mit libyschen Grenzschützern.
Ja, konkret war mein Kollege Erik Häusler, der war in Libyen, ich selber war nicht in Libyen. Genau, aber der Erik, mein Kollege, und ein anderes Mitglied unseres Teams, der Osama Alfitouri, ein ganz toller Kollege mit libyschen Wurzeln. Es ist dazu zu sagen, bei dieser Doku, also als Filmemacher stehen Erik und ich da vorn dran als die Autoren, aber es war eine Teamarbeit. Filmarbeit ist immer Teamarbeit, aber in diesem Fall ganz besonders. Das war nämlich eine kollaborative Recherche mit 40 Reporterinnen und Reportern fast, wo das niederländische Recherchebüro Lighthouse diese Recherche initiiert hat. Der Spiegel war dabei, die Washington Post, und wir haben gemeinsam mehr als ein Jahr recherchiert und hatten durch dieses Team ja ein großes Netzwerk in vielen Ländern, wodurch wir drehen konnten, in Ländern und an Orten, wo wir als ARD-Reporter normalerweise gar nicht hinkommen. Und so war es in dem Fall auch. Also der Osama, der Kollege, der in Berlin lebt, aus Libyen stammt, der hat einfach Kontakte zu libyschen Milizen und Grenzschützern. Und dem ist es letztlich gelungen, mit denen dann unterwegs zu sein. Bei einem zweiten Besuch war dann der Erik auch nochmal mit vor Ort. Und ja, so sind wir letztlich da rangekommen. Und auch in anderen Ländern, wo es darum geht, in diesem Film Mauretanien zum Beispiel oder Marokko, war es so, dass wir zusammengearbeitet haben mit diesem Netzwerk, um letztlich an Filmaufnahmen zu kommen.
Herr Krüll, lassen Sie uns bei den Menschen bleiben, die man da wirklich in diesen beeindruckenden Bildern am Anfang der Doku sieht. Können Sie schildern, was ist diesen Menschen, die da durch die Wüste laufen? Was ist denen widerfahren?
Es sind Migrantinnen und Migranten aus Ländern wie dem Sudan, aus Sierra Leone, aus anderen Ländern Afrikas, die nach Tunesien gegangen sind Zunächst mal, weil sie glauben, dass es dort besser ist als in den Herkunftsländern, aber auch, um nach Europa zu kommen von dort. Und diese Menschen wurden von tunesischen Sicherheitskräften gejagt zum Teil in Städten wie Sfax, dann in Busse gepfercht, in die Wüste gefahren, aus den Bussen, man muss es so sagen, herausgeprügelt, zum Teil mit Schlägen in die Beine, dass sie auch nicht mehr laufen können, sich nicht wegbewegen können und dann abgeladen in der Wüste ohne Wasser, ohne Essen.
Und wirklich diese Situation, die man sich vorstellen muss, für mich war das ganz grausam mitzubekommen, diese Schilderungen dieser Menschen, dass sie sagen, sie kommen aus einem Bus mitten in der Wüste, dann werden sie geschlagen, haben Wunden teilweise. Manchen wurden sogar die Schuhe weggenommen. Das heißt, man muss dann durch heißen Wüstensand laufen, kann man sich vorstellen, hat entzündete Füße, offene Füße, kaputte Füße, kann eigentlich eine Blutvergiftung bekommen, gar nicht mehr möglich, eigentlich sein Leben zu retten. Dann diese heiße Witterung. Man kann sich fragen, was steckt denn dahinter? Warum macht die tunesische Regierung, warum machen die tunesischen Grenzschützer das?
Ja, unser Eindruck ist ganz stark nach dieser Recherche, das hat System, also daran gibt es für uns keinen Zweifel. Und das Ziel ist offenbar Abschreckung, einfach Migrantinnen und Migranten davor abzuschrecken, nach Tunesien zu gehen oder auch die Flucht nach Europa dann zu versuchen. Weil letztlich, ja, also ein Grund dafür ein Stück weit ist, dass die EU von Tunesien genau das will, dass Tunesien dafür sorgt, dass weniger Menschen in die EU kommen. Dazu, da kommen wir, glaube ich, später noch drauf zu sprechen, wurden Migrationsabkommen geschlossen mit Tunesien. Milliarden sind nach Nordafrika geflossen. Und die Bundesregierung, die deutsche zum Beispiel, aber auch die EU, unterstützen schon lange den tunesischen Sicherheitsapparat. Zum Beispiel hat die Bundespolizei seit 2015 4.000 tunesische Beamte geschult für den Grenzschutz. Also man will, dass die Grenzen schützen, letztlich ihre eigenen, aber auch die nach Europa. Und das soll der Abschreckung dienen.
Sie haben es gleich schon angesprochen, die Europäische Union, die deutsche Bundesregierung. Es gibt Deals der EU mit Tunesien, aber auch mit anderen afrikanischen Staaten. Was hat die EU da genau mit diesen Staaten vereinbart? Welche Rolle sollen diese Staaten, Sie haben es angedeutet, für die EU spielen?
Ja, letztlich, es ist nirgends so explizit formuliert, aber die Länder sollen so eine Art Schleusenwärter oder Türsteher nach Europa sein, wenn man sich das ansieht. Also die EU hat diesen Regierungen viel Geld zugesichert, der tunesischen, der marokkanischen, der mauretanischen und Unterstützung auch für die Sicherheitskräfte. Und im Gegenzug sollen diese Länder dafür sorgen, dass weniger Menschen nach Europa kommen. Also es ist so formuliert, die irreguläre Migration sollen sie eindämmen nach Europa. Also man will sie als Partner dabei. Das Problem ist nur, was sich bei dieser Recherche zeigt, man kümmert sich wenig drum, wie letztlich diese Regierungen dafür sorgen, dass weniger Menschen kommen. Also man gibt Geld, sagt, schaut, dass weniger Menschen kommen. Aber wie die das machen, das scheint den europäischen Regierungen relativ egal zu sein.
Aber genau diesem Wie sind Sie ja mit Ihrem Dokufilm auf der Spur. Das heißt, Sie versuchen wirklich die Folgen, die ganz konkreten Folgen dieser Politik abzubilden, zu recherchieren, eben in der Wüste zwischen Tunesien und Libyen zum Beispiel. Es gibt da in Ihrem Film eine Szene, über die, finde ich, kann man nicht sprechen, ohne vorher eigentlich unsere HörerInnen zu warnen, dass gleich etwas eigentlich sehr schwer Erträgliches zu hören kommt. Lassen Sie uns mit dieser Warnung, im Ohr kurz in eine Szene in Ihrem Film reinhören.
Das ist ein kleines Kind mit seiner Mutter. Sie haben vielleicht 2 oder 3 Tage dort gelegen. Die Temperatur dort betrug 50 Grad. Die Flüssigkeit, die ihr seht, kommt von der Verwesung. Wir haben eine mobile medizinische Einheit, um keine Leichen zurückzulassen. Wilde Tiere würden kommen und die Leichen fressen. Es ist sehr schwer, den Leichnam eines Babys oder eines anderen Menschen in der Wüste liegen zu lassen. Ein toter Mensch muss doch beerdigt werden.
Ja, dem eher sicher hartgesottenen libyschen Grenzschützer, dem ist in dieser Szene ihres Films ein Entsetzen anzuhören. Eine Mutter mit ihrem Baby, gestorben in der Hitze der Wüste zwischen Tunesien und Libyen. Und das, ja, vor allem, weil die tunesische Regierung Menschen in der Wüste aussetzen lässt von ihren Grenzschützern. Und in deren Arbeit fließen eben auch, Sie haben es gesagt, Gelder der EU im Rahmen eines Programmes, das eben genau dazu dienen soll, dass Menschen abgehalten werden, in die EU zu kommen. Als Sie zuerst erfahren haben von diesem Bild, von diesem Geschehen, was geht einem da als Reporter durch den Kopf?
Ja, es ist letztlich unfassbar. Man kann es nicht glauben und man muss dazu sagen, was in der Doku drin ist, das sind die Dinge, wo wir dachten, die kann man gerade noch Zuschauerinnen und Zuschauern zumuten. Wenn man das Rohmaterial sichtet und sich anschaut, ist es zum Teil noch wesentlich brutaler, wenn Menschen eben auch schon sehr lange zum Teil in der Wüste liegen und das Ganze gefilmt wird. Ja, es ist unfassbar. Und Aber es hat mich in dem Moment nicht überrascht, weil der Ausgangspunkt letztlich der Recherche war so ein Bild im Sommer 2023, das bei Social Media geteilt wurde von einer Mutter und einem Kind neben ihm, wo es hieß, das seien Migrantinnen und Migranten, die in der Wüste ausgesetzt wurden. Da haben wir das zum ersten Mal gesehen und ja, da schon da war es unfassbar für uns und schwer zu glauben, aber da haben sich letztlich dann für uns auch diese ganzen Fragen gestellt, die einem da in den Kopf schießen und die wir dann in der Recherche verfolgt haben. Kann das überhaupt sein? Wer macht denn sowas? Wissen unsere Politikerinnen und Politiker davon? Nehmen die das vielleicht sogar bewusst und wissend in Kauf? Was sagen die dazu? Und letztlich auch, ja, welche Verantwortung haben wir Europäer für das Ganze?
Um nochmal kurz bei diesen Menschen zu bleiben, die dann wirklich in der Wüste sterben. Mütter, Kinder. Kann man als Reporter herausbekommen, wo die Menschen Herkunft, etwas über diese Menschen, über ihr Leben erfahren, wirklich?
Es ist sehr, sehr schwierig. In manchen Fällen ist es uns aber gelungen. Also wo zum Beispiel, also wie in dem Beispiel, was wir am Anfang gehört haben, wo die zwei Männer sagen, dass ein Freund von ihnen noch liegt weiter. Da war es dann so, dass die Grenzschützer hingegangen sind zu diesem Freund, der da tot lag, und da waren Papiere bei diesem Freund, also der hatte einen Ausweis quasi dabei. Aber das ist oft die Ausnahme, weil die tunesischen Behörden denen die Papiere auch oft abnehmen. Aber in dem Fall wusste man, dass das Menschen aus dem Sudan waren. Und in anderen Fällen konnten wir es auch rekonstruieren bei Überlebenden, die wir uns wiederum berichtet haben von anderen, die dann zurückgelassen wurden. Also man konnte quasi aus Berichten von Überlebenden zum Teil rekonstruieren, wo die Menschen hergekommen sind, weil sie Leute aus ihrer Gruppe zum Beispiel verloren haben, die Überlebenden.
Kann man auch rausbekommen, wie viele Menschen schon von dieser brutalen Politik da in der Wüste betroffen sind? Wie viele Menschen da wirklich schon gestorben sind, ihr Leben lassen mussten? Ja, eigentlich muss man sagen, gezielt getötet worden, weil in der Wüste überleben ist ja eigentlich so gut wie unmöglich.
Das ist relativ schwierig rauszufinden. Also es gibt so Indizien. Es gibt zum Beispiel einen Bericht für den UN-Sicherheitsrat. Im April 2024 wurde der erstellt. Und in dem steht, dass bis Ende März 2024 vom Sommer des Vorjahres, also Sommer 23 an der tunesisch-libyschen Grenze 8.664 Menschen gefunden wurden, darunter 29 Tote. Also das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass es kein Einzelfenomen ist, sondern dass das immer wieder und systematisch passiert. Wie viele es aber letztlich sind, ist wahnsinnig schwer zu sagen. Also in dem Bericht steht drin, dass die Praxis weitergeht. Wir haben auch genau Hinweise, dass es bis heute weitergeht. Und es sind ja auch mehrere Länder, es ist nicht nur Tunesien, es gibt ähnliche Deportationen in Mauretanien, in Marokko, und es gibt vermutlich eine irrsinnig hohe Dunkelziffer, also auch Menschen, die jetzt nicht von den Vereinten Nationen erfasst wurden. Ja, also es sind Tausende, wahrscheinlich Zehntausende Menschen, die da ausgesetzt werden.
Und die eben, wie Sie sagen, auch wahnsinnig viele Fragen aufwerfen, diese vielen Schicksale. Fragen eben nach der wirklichen, nach dem Ausmaß dieses systematischen Aussetzens in der Wüste. Aber eben auch Fragen, Sie werfen sie auch auf in Ihrem Film, nach der Verantwortlichkeit, der politischen, der moralischen, vielleicht auch der rechtlichen Verantwortlichkeit, vor allem auf europäischer Ebene, auch, aber eben auch auf Ebene der Nationalstaaten. Sie haben ja Fragen gestellt in Ihrem Film, Fragen erstmal an die EU-Kommission, aber auch an die deutsche Bundesregierung. Was für Reaktionen haben Sie denn bekommen?
Ja, wir haben jede Politikerin und jeden Politiker, glaube ich, angefragt, der in irgendeiner Weise in einer Regierung verantwortlich ist für dieses Thema oder war zum damaligen Zeitpunkt. Also aus der deutschen Bundesregierung, den Kanzler Scholz, den damaligen Vizekanzler Habeck, die Außenministerin, andere Ministerinnen und Minister, aus Spanien, aus Italien, aus der Europäischen Kommission. Und die Antworten, ja, gab es zwei Kategorien, also beziehungsweise das eine war eine Nicht-Antwort. Entweder wir haben gar keine Antwort bekommen oder es hieß, man hat keine Zeit für ein Interview. Und wir haben es ganz bewusst so gestaltet, dass wir wussten, der Film kommt erst im Herbst raus. Und wir haben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube im April angefangen anzufragen, ob Zeit für ein Interview besteht im nächsten Monat und dann bis August. Also wir haben quasi einen mehrmonatigen Zeitraum für ein Interview gegeben, haben dann auch die Zeit für ein Interview immer mehr reduziert. Wir haben gefragt, nach einer halben Stunde, eine Viertelstunde wird auch ausreichen. Haben irgendwann die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre gefragt, ob die Zeit haben. Und es war wirklich so, alle haben immer gesagt, sie haben keine Zeit für ein Interview zu diesem Thema. Und das war schon interessant, weil diese Politikerinnen und Politiker zu dieser Zeit zu allen möglichen Themen Interviews gegeben haben, zur bevorstehenden Fußball-EM und allen möglichen anderen Sachen. Aber dazu wollte niemand Stellung nehmen.
Also man kann den Eindruck bekommen, dass das Thema eines ist, das einfach irgendwie politisch erstmal verschwiegen oder zumindest über das geschwiegen werden soll. Sie haben aber dann doch, glaube ich, eine Antwort bekommen, einen Politiker vor die Kamera auch, Manfred Weber, CSU-Abgeordneter im Europaparlament und dort auch Partei- und Fraktionsvorsitzender der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Was hat Manfred Weber Ihnen zu Ihren Fragen gesagt?
Ja, der, also ich fand es erstaunlich, dass er dann vor die Kamera ging und er ist zwar keiner, der jetzt Regierungsverantwortung trägt, aber schon ja so auch sowas wie ein Architekt der Politik, ein bisschen von der Leyen oder spielt eine wichtige Rolle. Und er hat ja uns gesagt, dass es seiner Meinung nach keine vernünftige Alternative gibt. Dazu mit den Nachbarstaaten der EU, wenn gut ist das Mittelmeer dazwischen, aber letztlich ein Nachbarstaat, Tunesien, mit denen zusammenzuarbeiten, weil man das Problem irreguläre Migration nicht auf einer Seite der Grenze, nur auf unserer Seite lösen kann. Also man braucht beide Seiten. Und dann hat er auch gesagt, dass dabei ja auch ein Dialog entsteht, wo man Dinge wie Menschenrechte ansprechen kann und darüber sprechen kann, wie man das vielleicht besser machen kann. Aber das war so seine Position. Ich habe ihn dann gefragt, ob er denn den Eindruck hat, dass die ja, Partner wie Tunesien diese Argumente, was Menschenrechte angeht, auch beherzigen. Und letztlich sagt er, und ich fand das einen krassen Satz, dass man irgendwo sagen muss, an irgendeiner Stelle, du kommst da nicht rein zu den Menschen. Die einen ertrinken im Mittelmeer, so ist halt die Grenze quasi nach Süden verschoben. Was ich dabei nur interessant finde, was im Prinzip gar keine Rolle spielt bei dieser Argumentation, ist, dass es ja durchaus Menschen gibt. Also es gibt ja nicht nur irreguläre Migration, es gibt ja durchaus Menschen, wo es legitime Fluchtgründe gibt oder die auch Asyl bekommen würden in der EU. Und um die ging es sehr, sehr wenig in diesem Interview.
Ja, weil wahrscheinlich eben die tunesische Regierung nicht unterscheidet zwischen diesen oder jenen, beziehungsweise es wahrscheinlich nicht Verfahren gibt, Asylverfahren, die unseren Standards entsprechen, die in diesen Ländern Tunesien jetzt hier durchgeführt werden können. Lassen Sie uns nochmal bei dieser Aussage bleiben. Das Ganze dieser Politik wäre alternativlos gewissermaßen, hat Manfred Weber gesagt. Und es müsste halt irgendwo eine Grenze geben. Entweder die verläuft durchs Mittelmeer oder eben durch die libysch-tunesische Wüste. In der Konsequenz heißt das eben, ja, irgendwo an irgendeinem Punkt gibt es keine Alternative zu einem Ausgesetztsein in der Wüste. Wenn man das zu Ende denkt, hat denn Manfred Weber auch irgendwas dazu gesagt, welche Verantwortung europäische Regierungen dahingehend wahrnehmen könnten, dass sie eben Sicherungsmechanismen einbauen, dass sie, was weiß ich, das Vorgehen der Tunesier beobachten, dass sie sozusagen so eng kontrollieren, dass sowas eben nicht vorkommt? Also gäbe es diese Möglichkeit oder gab es überhaupt eine Antwort auf Alternativen zu dem, was jetzt passiert?
Also eine Antwort auf Alternativen, egal wen wir da gefragt haben, gab es nicht. Man muss dazu sagen, ich habe ja vorher gesagt, niemand hat geantwortet, also ein Interview hat niemand gegeben von den Politikerinnen und Politikern. Es gab natürlich schriftliche Stellungnahmen und da argumentiert man im Grunde immer so, ja, es ist alternativlos, aber es ist auch die Möglichkeit, Themen wie Menschenrechte anzusprechen, die darauf hinzuweisen, wenn wir euch Equipment liefern, der tunesischen Nationalgarde, ihr dürft es nur einsetzen für ja, Dinge, die im Einklang stehen mit diesen Werten, aber einen richtigen Monitoring-Mechanismus, den gibt es zum Beispiel nicht.
Mhm. Angesichts der heftigen Auswirkungen dieser Politik verwunderlich, würde ich mal mit einer schwachen Vokabel sagen. Mhm. Ich würde gerne noch vielleicht mal wieder auf die Menschen zurückkommen, die betroffen sind von dieser Politik. Sie haben ja, glaube ich, auch Kontakt gehalten mit Menschen, die in der Wüste ausgesetzt worden waren, die dann von libyschen Grenzschützern in Libyen aufgenommen wurden, irgendwie in Libyen Fuß gefasst haben, mehr schlecht als recht. Wie geht's den Menschen? Wie geht es mit den Menschen weiter, wenn sie es schaffen, durch die Wüste zu fliehen, wenn sie nicht sterben in der Wüste, wenn sie eben dann von libyschen Grenzschützern aus der Wüste gerettet werden? Was passiert mit denen dann?
Ja, es ist leider so, dass die libyschen Grenzschützer, die in dem Moment die Retter sind, ja Teil eines Sicherheitsapparates sind, der mit Flüchtlingen, mit Migrantinnen und Migranten auch alles andere als gut umgeht. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also in dem Moment werden die zwar gerettet, aber in Libyen, wenn man sich Berichte anschaut der Vereinten Nationen zu Libyen, wie es Migrantinnen und Migranten dort geht, das ist der absolute Horror. Also da gibt es Menschenhandel, Versklavung, Folter und viele andere Dinge. Und das droht den Migrantinnen und Migranten dort natürlich auch. Und wir haben, ja, uns ist es gelungen, mit einem Team dann nochmal die aufzuspüren. Ein Team war bei uns dabei, in dem Moment, als Menschen in der Wüste quasi aufgelesen wurden, direkt dabei. Und diese Menschen haben wir dann deren Weg weiterverfolgt. Wie geht's denen in Libyen? Was passiert mit denen? Und einige Monate später war nochmal ein Team von uns in Tripolis und hat die besucht und mit denen gesprochen. Und da war es tatsächlich so. Also einer hat berichtet, er musste dann arbeiten, hat nie einen Lohn dafür bekommen. Also es ging tatsächlich in Richtung Sklavenarbeit und die haben in einer totalen Bruchbude gehaust zu dem Zeitpunkt. Völlig verängstigt auch, dass wenn sie rausgehen, die Sicherheitsbehörden sie wieder aufgreifen, irgendwohin verschleppen, in Libyen wiederum. Also ja, geschafft hat man es da überhaupt nicht. Es ist letztlich eine totale Perspektivlosigkeit, die sogar dazu führt, also bei einem wissen wir es, der ist dann tatsächlich zurück nach Tunesien, um von dort es wieder zu probieren, nach Europa zu kommen und wurde wieder in der Wüste ausgesetzt. Also die Hoffnungslosigkeit ist Wahnsinn.
Herr Krüll, ich würde Sie noch gern fragen, angesichts dieser Hoffnungslosigkeit, wie man da als Journalist drauf guckt und wie das so die eigene Rolle auch prägt. Es gibt da eine Szene in Ihrem Film, da wurde, glaube ich, eine sehr große Gruppe von Menschen in der Wüste ausgesetzt, an der Grenze zwischen Tunesien und Libyen, und zwar direkt an der Küste am Mittelmeer, was aber das für die Menschen eben nicht besser macht, weil natürlich kann man dieses Meereswasser nicht trinken und man ist trotzdem noch in der Wüste. Mhm. Da gab es dann einen Reporter, ich glaube von Al Jazeera, der kam irgendwie zu diesem Geschehen dazu, hat davon erfahren und dann hat das zumindest so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bekommen und die Menschen konnten, glaube ich, dann aus dieser ausweglosen Situation irgendwie dann doch kurzfristig rausgeholt werden. Wenn man jetzt Reporter ist, wenn man einen so beeindruckenden Film macht wie den Sie gemacht haben, wie groß ist die Hoffnung, dass es da doch sowas gibt, dass mediale Aufmerksamkeit ja einen Einfluss auf die Politik hat und solche Zustände doch wirklich in ihrer politischen Verantwortlichkeit vielleicht intensiver diskutiert werden, als sie bei uns derzeit diskutiert werden?
Also mein Eindruck ist, dass der Einfluss, den medialer Druck oder mediale Berichterstattung hat, leider relativ begrenzt ist bei der ganzen Sache. Also in Einzelfällen, wie in dem angesprochenen Fall, wo ein Al Jazeera-Reporter dann kam und dann wurden Menschen konkret befreit tatsächlich, da mag es das geben. Aber die große Linie, das haben wir jetzt auch nach der Doku gemerkt, die in Deutschland lief, aber auch unsere ganzen internationalen Partner haben in ganz Europa darüber berichtet und sie lief auch als englische Fassung und so, also relativ breit, aber letztlich geändert oder dass auch nur jemand eine Stellung genommen hätte von den Politikerinnen und Politikern, die wir angefragt haben, nach dieser Doku. Das ist nicht passiert, weil ich glaube, es einfach einen relativ großen Konsens gibt, auch in die Parteien der Mitte hinein, auch in der SPD, auch bei den Grünen. Man hat es gesehen bei der letzten Bundesregierung. Die haben eben auch nicht geantwortet, haben das auch mitgetragen, haben auch die tunesische Nationalgarde weiterhin mit Geld und Ausrüstung unterstützt, obwohl sie wussten, was da passiert. Also da scheint es diesen Konsens zu geben, dass das alles eine zynische Abwägung ist und dass man das letzten Endes hinnimmt. Aber die Frage ist natürlich schon, wie viel gibt man dann selber Preis von diesen europäischen Werten, die man ja eigentlich schützen will, wo man sagen muss, man muss bestimmte Konzessionen machen, damit nicht vielleicht rechtsextreme Parteien erstarken. Aber die Frage ist, wird es dann nicht irgendwann doch schwer, selber als Europäer in den Spiegel zu schauen?
Diese Frage stellt Philipp Krüll. Er hat zusammen mit Erik Häusler die beeindruckende ARD-Doku gemacht, ausgesetzt in der Wüste. Und wir haben über seine Arbeit, seine wichtige Arbeit gesprochen. Herr Krüll, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren hier.
Ich danke.
Ja, wir haben es ja gerade von Philipp Krüll vom Bayerischen Rundfunk gehört. Die tunesische Regierung setzt Geflüchtete in der Wüste an der Grenze zu Libyen aus. Die betroffenen Menschen werden bisweilen geschlagen. Sie bekommen kein Wasser und keine Nahrung. Laut Recherchen von Journalisten, eben auch vom Bayerischen Rundfunk und UN-Berichten, gibt es zahlreiche Menschen, die dadurch in der Wüste gestorben sind. Über die Rechtsfragen, die sich da stellen, vor allem über die Menschenrechtsfragen, möchte ich jetzt sprechen mit Silvia Rojas-Castro. Sie ist Senior Legal Advisor beim ECCHR, beim European Center for Constitutional and Human Rights, einer Menschenrechtsorganisation. Meine erste Frage wäre gleich, gegen welche menschenrechtlichen Verpflichtungen verstößt denn Tunesien mit diesen brutalen Aussetzungen in der Wüste?
Ja, hallo Max, danke für die Einladung. Erstmal muss ich sagen, dass diese Aussetzungen in der Wüste und die daraus resultierenden Verstößen nie ohne die EU-finanzielle und technische Unterstützung passieren würden. Aber wenn wir die Verantwortung von Tunesien analysieren, können wir dies auf zwei verschiedene Ebenen betrachten. Zum einen auf einer Völkerrechtsebene für Staatsverantwortung und zum anderen auf einer internationalen Strafrechtsebene, welche auf die individuelle strafrechtliche Verantwortung fokussiert. Und menschenrechtlich liegen Verstöße gegen das Recht auf Leben, das Folterverbot, das Non-Refoulement-Verbot, das Recht auf Asyl, den Kollektivausweisungsverbot. Dies basiert sich auf Tunesiens Verpflichtungen gemäß den wichtigsten UN-Menschenrechtskonventionen, zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention, die Konvention gegen Folter, der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, die Konvention gegen Rassendiskriminierung und so weiter. Und nicht nur auf UN-Ebene, aber auch auf der afrikanischen Ebene hat Tunesien Verpflichtungen gemäß der afrikanischen Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker. Und auf einer internationalen Strafrechtsebene ist Tunesien ein Mitgliedstaat des Internationalen Strafgerichtshofs oder ISTGH. Das bedeutet, dass tunesischen Staatsangehörigen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder anderen Verbrechen verfolgt und verurteilt werden könnten. Die Aussetzungen in der Wüste könnten als Tötung, Freiheitsentzug, Folter und menschliche Behandlungen oder die Verfolgung einer Gruppe qualifiziert werden.
Ja, also es sind wirklich ganz grundsätzliche menschenrechtliche Verletzungen, die jetzt hier aufgezählt wurden von dir. Also man reibt sich ja wirklich die Augen. Es sind ja ganz Basisrechte, die verletzt werden. Und das steht einem ja wirklich vor Augen, angesichts dieser brutalen Bilder, die man jetzt gesehen hat, was da alles für Menschenrechte verletzt sind. Du hast zwei Ebenen auseinandergehalten. Einmal sozusagen die Staatenverpflichtung und dann die Verpflichtung von Individuen. Wir können das auf Tunesien beziehen. Also Menschen in Tunesien sind da verantwortlich und die tunesische Regierung. Aber dann gibt's ja noch Abkommen. Du hast es schon angesprochen, eben mit der EU. Und auch Deutschland ist involviert, weil zum Beispiel bildet Deutschland ja auch Grenzschützer aus und auch die tunesische Küstenwache zum Beispiel. Wie ist da die Verantwortung der EU und Deutschland? Fangen wir vielleicht mal auf europäischer Ebene an.
Also auf europäischer Ebene, es geht nicht nur darum, um das EU-Tunesien-Abkommen, sondern allgemein geht es um die Grenzenverlagerung und Abschottungspolitik der EU und auch von Deutschland. Und diese EU-Politik lagert gerade ihre Grenzkontrolle außerhalb der EU aus und somit finden die Menschenrechtsverletzungen außerhalb Europas statt. Und im Fall von EU-Tunesien-Abkommen betrifft es vor allem schwarze Menschen in diesem Land. Und so können wir sehen, dass in der Ausgestaltung dieser EU-Politik rassistische Menschenrechtsverletzungen geschafft werden oder mindestens in Kauf genommen werden und gleichzeitig versucht die EU, jegliche rechtliche Verantwortung zu vermeiden. Und die Lage in Tunesien, also wussten wir ja schon im Voraus, dass es gab von Präsident Sayed ganz viele rassistische und politische Diskurse gegen schwarze Menschen. Und man kann auch so die Zusammenhänge zwischen Tunesien und die EU sehen, weil dieser rassistische Diskurs von Tunesien hat Einklang mit der EU-Abschottungspolitik, die auch teilweise rassistisch ist. Und so nutzt die EU Tunesiens Politik, um ihr Grenzauslagerungsmodell zu fördern. Und dann komme ich nochmal wieder zu den menschenrechtlichen Verpflichtungen. Oder auch die möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also menschenrechtlich müssen auch die EU oder ihre Mitgliedstaaten wie Deutschland zum Beispiel sich an der EU-Grundrechtecharta, aber auch die Europäische Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention sowie an andere UN-Konventionen halten. Also das heißt, sowohl Tunesien, Deutschland, die EU oder andere Länder müssen diese Menschenrechtsverpflichtungen nach dem Völkerrecht einhalten.
Ja, das ist interessant, was du sagst. Du hast nämlich am Anfang angesprochen, dass es quasi diese Menschenrechtsverletzungen auf der Ebene eben der betroffenen Individuen gibt. Aber du hast jetzt auch die Ebene Rassismus angesprochen, einen rassistischen Kontext, weil eben ja diese Maßnahmen sowohl von Tunesien als auch eben unterstützt durch EU und auch die Mitgliedstaaten besonders bestimmte Menschengruppen in einer bestimmten Weise betreffen. Könntest du da nochmal erklären, gegen was verstößt das genau völkerrechtlich?
Also ein Grundsatz auch der Völkerrechte ist, dass alle Menschen gleich behandelt werden müssen oder sollen. Egal welche Hautfarbe, welche Religion, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung, Behinderung oder nicht. Also das ist quasi einer der Grundsätze des Völkerrechts. Das heißt, wir alle müssen gleich behandelt werden. Im 2023 hat Präsident Sayed einen Diskurs gehalten, in dem er sehr deutlich gegen schwarze Menschen ausgesprochen hatte und hat quasi so gegen diese Bevölkerungsgruppe gehetzt. Das führte dazu zu viel Gewalt gegen Menschen in Tunesien und letztendlich hat die EU auch diese rassistische Haltung auch unterstützt. Und man muss sich fragen, was ist dann mit der EU-Politik und auch, also wenn man sich der Diskurs von Präsident Hayet anhört, klingt das ehrlich gesagt sehr ähnlich wie den von der Rechte, auch in Deutschland. Und man sieht so die Parallelen zwischen Tunesien und EU oder Deutschland, dass es in beiden Kontexten sehr viel von Rassismus geprägt sind.
Das ist natürlich jetzt ein sehr schwerer Vorwurf. Das heißt, dass es eben nicht nur um Menschenrechtsverletzungen von tunesischen Grenzschützern geht, sondern du hast das Bild sehr stark geweitet und sehr viele weitergehende Menschenrechtsverletzungen angesprochen, die eben auch rassistisch konnotiert sein können, wie du jetzt ausgeführt hast. Wenn ich mich jetzt mal in die Perspektive von EU-Vertretern hineinversetze, dann könnte man ja aus Sicht der EU oder auch von Deutschland sagen, Moment mal, wir arbeiten zwar mit Tunesien zusammen, aber der Rassismus in Tunesien oder das Aussetzen in der Wüste, damit haben wir im Grunde nichts zu tun, weil das sind Partner, die agieren eigenständig, wir haben zwar einen Vertrag, aber die machen erstmal, wie die das machen und außerdem geschieht das ja alles außerhalb von unserem Territorium. Für die Menschenrechte in Tunesien, da ist halt erstmal Tunesien zuständig. Was würdest du dazu sagen zu diesem Argument?
Also es ist nicht so einfach, wie das von Seiten der EU gerechtfertigt wird. Eigentlich ja, also die Aussetzungen oder allgemein die Gewalt findet in Tunesien statt. Aber was wir sehen, ist, dass durch diese Abkommen und die finanzielle und technische Zusammenarbeit hat die EU einen wesentlichen Beitrag zu diesen Verletzungen. Also ich würde sagen, dass auch in der Ausgestaltung des Abkommens, es gibt überhaupt keine Maßnahmen, in denen man sicher gehen kann, dass keine Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Zum Beispiel auf der Doku kann man hören, wie Ursula von der Leyen sagt, dass das Abkommen menschenrechtsbasierend ist oder auf die Menschenrechte basiert ist. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Also das wird nur so pauschal gesagt, aber wenn man sich die Implementierung anguckt, es gibt wirklich keine Maßnahmen, die das in der Praxis umsetzen könnte.
Das nochmal aufgenommen, wenn die EU und die Mitgliedstaaten jetzt sagen, wir verpflichten aber Tunesien quasi vertraglich darauf, wenn ihr für uns Dinge unternehmt, wenn ihr für uns eure Grenzen schützt, damit auch unsere Grenzen geschützt sind, wenn man sozusagen da eine Partnerschaft macht, wenn wir eben auch Grenzschützer ausrüsten, dann verpflichten wir aber Tunesien eben die Menschenrechte zu achten. Du würdest sagen, menschenrechtlich reicht das nicht aus, einfach so eine Verpflichtung irgendwo niederzulegen.
Genau, ich würde sagen und ganz klar, dass das ein leeres Versprechen ist. Also wenn man sich genau die Verträge oder das Abkommen oder diese finanziellen Instrumente, die die EU hat, es gibt wirklich keine Maßnahmen, um die Menschenrechte zu schützen oder Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Sogar die EU-Ombudsperson oder die Bürgerbeauftragte hat das schon sehr, sehr deutlich in ihrem Bericht dargelegt und gesagt, dass weder vor der Unterzeichnung der Abkommen gab es überhaupt keine Menschenrechtsprüfung oder so die sogenannte Human Rights Impact Assessment, so Prüfung der menschenrechtlichen Auswirkungen des Abkommens. Das sollte grundlegend vor der Unterzeichnung so ein Abkommen, die mit so viel Geld verknüpft ist. Und auch danach, es gibt wirklich keine Mechanismen, in denen man, sei es die tunesischen oder auch die deutsche Partners, zur Rechenschaft ziehen kann, in dem Fall, dass sie zu Menschenrechtsverletzungen beitragen. Also man könnte sagen, zum Beispiel die Verträge zu kündigen oder das Geld nicht mehr zu geben, aber es ist in der Tat unmöglich. Und von daher, wenn die sagen, ja, wir verpflichten unsere Partners, wenn diese Verpflichtungen nicht mit konkreten Maßnahmen gefolgt werden, dann ist das ein leeres Versprechen.
Ein leeres Versprechen, sagst du. Das heißt, es reicht einfach nicht aus, was die EU und die Mitgliedstaaten sich da versichern lassen. Ich frage jetzt mal umgekehrt, was müsste man denn sozusagen menschenrechtlich tun? Welche konkreten Maßnahmen muss man in Bezug auf Tunesien ergreifen? Was muss man Tunesien konkret abverlangen, dass eben der menschenrechtlichen Verpflichtung der EU selber Genüge getan ist? Also ganz konkret, was müsste die EU konkret von Tunesien fordern? Was müsste man machen?
Also bevor ich zu den konkreten Maßnahmen komme, muss ich auch darauf hinweisen, dass es hier um ein strukturelles Problem geht. Also es geht nicht nur um das Abkommen. Und zwar, das derzeitige Mobilitätsregime global ist zutiefst ungleich, unfair und auch eine Gefahr für die Demokratie. Also die EU sagt, dass mit dem EU-Tunesien-Abkommen oder andere Abkommen wollen die die irreguläre Migration stoppen. Ich finde, es ist aber hypokritisch, dass die EU dieses Ziel verfolgt und gleichzeitig keine regulären Wege schafft. Und stattdessen eigentlich werden die existierenden regulären Wege abgeschafft. Also als erste konkrete Maßnahme brauchen wir sichere und reguläre Einreisemöglichkeiten für die Menschen aus dem Ausland. Was wir aber auf deutscher und EU-Ebene beobachten, ist genau das Gegenteil. Zum Beispiel humanitäre Aufnahmeprogramme werden gestoppt. Der Familiennachzug für Subsidiärschutzbedürftige wurde ausgesetzt und Kontrollen an den deutschen Grenzen wurden wieder eingeführt. Und dieser Mangel an regulären Wegen, oder es gibt sehr, sehr wenige regulären Wegen, führt dazu, dass die Menschen auf gefährliche und illegalisierte Wege zurückfallen. Und dann, wir können sprechen, wie wir das Abkommen EU-Tunesien besser gestalten könnten oder die konkreten Maßnahmen, damit es zu keine Menschenrechtsverletzungen kommt. Aber was ich mich frage eigentlich, ist, ob diese Abkommen eigentlich nicht zwangsweise zu Menschenrechtsverletzungen führen.
Ah ja, also ich verstehe, du meinst sozusagen, dass eigentlich die EU einen solchen Rahmen schon geschaffen hat, weil eben keine regulären Wege nach Europa geschaffen werden, dass der schon so menschenrechtsfeindlich zumindest ist, dass eigentlich das EU-Tunesien-Abkommen nur etwas verstärkt, was an sich schon menschenrechtlich problematisch ist. Und deshalb reicht es nicht nur, sich eben das EU-Tunesien-Abkommen anzugucken, sondern im Grunde müsste man das ganze Framework in den Blick nehmen. Aber wenn wir das trotzdem mal machen würden, also wenn wir quasi die Perspektive der EU einnehmen würden und sagt, okay, politisch wollen wir eine restriktivere Geflüchtetenpolitik, was müsste man trotzdem ganz konkret von Tunesien verlangen, auch wenn man das andere mal ausblendet, was man wahrscheinlich aber nicht darf? Da hast du wahrscheinlich vollkommen recht.
Ja, genau. Also es muss wirklich eine sorgfältige Prüfung der menschenrechtlichen Auswirkungen und Bedingungen. Das heißt, was ist das Risiko, das es gibt, dass Menschenrechte verletzt werden? Also vor allem in so einem Kontext, wo wir schon vorher wussten, und die EU wusste das ganz genau, weil das war in alle internationalen Medien, dass es so eine sehr rassistische Hetze in Tunesien gerade die Lage ist. Und zum Beispiel musste man prüfen, okay, was ist das Risiko, dass vulnerablen Gruppen, zum Beispiel Frauen, Kinder, Minderheiten, wo ist das Risiko, dass dass ihre Menschenrechte verletzt werden könnten? Und wenn das Risiko ist hoch, dann müssen die wirklich überlegen, wir geben das Geld nicht oder wir geben das Geld an andere Partner. Wir sehen auch zum Beispiel, es gibt Berichte, in denen Menschen erzählen, dass zum Beispiel die sind auf einem Boot von Tunesien nach Europa, dann werden sie von der Küstenwache gestoppt und zurück nach Tunesien geschleppt. Und dann, was passiert dann? Manchmal sagen die, dass sogar die tunesische Küstenwache die Motoren der Boote zurück an den Schlepper verkauft. Und zum Beispiel so, man musste auch prüfen, ob es keine Korruption oder Zusammenarbeit zwischen den Schleppern und die Küstenwache gibt. Und also es gibt ganz konkrete Maßnahmen, die man einführen könnte, aber man müsste auch sich das ganze System ein bisschen hinterfragen.
Wenn ich mir jetzt diese vielen Menschenrechtsverletzungen anschaue, die du aufgezählt hast, und wir mal versuchen, die Position einer Menschenrechtsanwältin einzunehmen, wie könnte man denn diese Menschenrechtsverletzungen durch das Aussetzen in der Wüste, durch die tunesische Regierung mit eingeschlossen eben Kooperation der EU und auch von Deutschland. Wie könnte man das vor Gericht bringen?
Also da muss ich die typische anwältliche Antwort geben und sagen, dass es hängt von der jeweiligen Situation ab und auch von der Beweislage. Und wie eben angemerkt, es gibt diese menschenrechtliche und diese völkerstrafrechtliche Ebenen. Und dafür sind, also die Beweise, die man dafür braucht, um das vor Gericht zu bringen, sind unterschiedlich. Aber ich würde sagen, das ist auch noch eine Herausforderung in diesem Fall oder auch in anderen Fällen von Grenzverlagerung, ist, dass der Zugang zu Rechtsmitteln für die betroffenen Menschen sehr schwierig wird, weil die werden ja von dem Land abgeschoben oder ausgewiesen. Die sind in eine sehr vulnerable Position. Also wir sehen auch sogar in die Wüste, in die Doku, auch wenn die Menschen nicht mal Schuhe oder Wasser hatten, in höheren Temperaturen. Und dann den Kontakt zu spezialisierten Organisationen, die eigentlich mit ihnen solche Fälle vor Gerichten bringen könnten, ist sehr, sehr schwierig. Aber trotzdem, zum Beispiel gegen Tunesien, könnte man auch sagen, dass diese Handlungen eine grausame, unmenschliche oder erniedrige Behandlung ist. Und das könnte man zum Beispiel vor dem UN-Ausschuss gegen Folter oder der UN-Menschenrechtsausschuss. Und dazu gibt es auch noch einen vorherigen Fall von Aussetzungen in der Wüste, aber zwar in Marokko. Und da hat der UN-Ausschuss gegen Folter dargestellt, dass diese Handlungen eigentlich gegen der UN-Konvention gegen Folter sind.
Wenn du als Menschenrechtsanwältin jetzt mit so einem Fall befasst wärst, wie würdest du zuerst vorgehen, damit diese deutlichen Menschenrechtsverletzungen Tunesiens wirklich eben auch vor Gericht kommen könnten?
Also ich würde müssen wir erstmal uns die Beweislage angucken und je nachdem würden wir entscheiden, welche unsere Strategie ist. Also entweder UN-Menschenrechtsausschüsse oder Ausschuss gegen Folter oder auch das EGMR oder auch möglicherweise wäre auch eine Möglichkeit die ISTGH, also die Internationale Strafgerichtshof. Die Völkerstrafrecht sagt, dass Individuen auch zur Rechenschaft gezogen werden könnten, wenn die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder Genozid begehen. Dazu gibt es, wie eben gemeint, das ISTGH, aber auch verschiedene Länder, auch Deutschland, haben die sogenannte Weltrechtsprinzip oder Universal Jurisdiction. Das heißt, ein Staat kann Verbrechen verfolgen, die im Ausland begangen wurden. Und das öffnet viele Möglichkeiten so für, also nicht alle Verbrechen, sondern so international crimes, also so die grausamsten Verbrechen der Welt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Genozid. Das öffnet viele Möglichkeiten für Fälle wie diese, wo es in erster Linie keine Staatsverantwortung gibt oder eben ist es sehr schwierig, dass das gelingt. Genau, also nach dem Völkerstrafrecht müssen wir erstmal die Tatbestandsmerkmale für Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist erstmal, dass die Verbrechen als Teil einer ausgedehnten oder systematischen Angriff gegen eine Zivilbevölkerung. In diesem Fall könnten wir sagen, es gibt eine Zivilbevölkerung, sprich schwarze Menschen, die systematisch und ausgedehnt in Tunesien angegriffen werden infolge einer staatlichen Politik von Präsident Saied. Also da haben wir das erste Voraussetzung erfolgreich gehabt. Dann müssen wir sagen, okay, was genau für ein Verbrechen das ist. Dann könnten wir sagen, so Verfolgung zum Beispiel oder auch Tötung, Folter unmenschliche Behandlung. Es gibt auch Berichte, wie Frauen auf diesen, also wenn die in die Grenzen ankommen, vergewaltigt werden. Also man muss sich jedes Mal die genaue Situation angucken und zu sagen, welche genaue Verbrechen begangen wurden. Und dann zum Letzten müssen wir uns genau angucken, die individuelle rechtliche, strafrechtliche Verantwortung von den Personen, die diese Verbrechen gegangen haben. Und das ist der Punkt, wo es schwierig, aber nicht unmöglich für europäische Akteure, sei es Ursula von der Leyen, sei es ein deutscher Polizist, die eine Ausbildung mit tunesischen Grenzpolizei macht. Und da muss ich sagen, so das EZCH hat vor 3 Jahren so einen ähnlichen Fall in Libyen bei dem ISTGH vorgebracht, eine sogenannte Article 15 Communication, in dem wir argumentieren haben, dass die EU einen gemeinsamen Plan mit libyschen Akteuren hat und somit haben die auch völkerstrafrechtliche Verantwortung, die wir als Mittäterschaft einstufen könnten. Also wir müssten prüfen, ob das genau, also so wie im Libyen-Fall auch in Tunesien gelten kann. Aber wir sehen sowieso Anhaltspunkte, in denen wir sagen können, es gibt also entweder eine Mittäterschaft oder eine Beihilfe. Weil wir sehen, dass trotz des Bewusstseins, dass diese Verbrechen oder Menschenrechtsverletzungen passieren oder begangen werden, führt Deutschland ihre Programme oder ihre Kooperation mit tunesischen Partnern weiter. Und wenn diese Verbrechen weiter passieren und nichts geändert wird, muss man sich fragen, ob dann das auch zu einer völkerstrafrechtlichen Verantwortung führt.
Zu Beginn unseres Gesprächs hattest du schon ein bisschen ein größeres Bild angesprochen und die gesamte EU-Migrationspolitik mit einbezogen in unsere Fragestellungen. Was würdest du sagen, wie muss die EU aufs Große gedacht ihre Migrationspolitik ändern, damit es zu solchen schweren Menschenrechtsverletzungen wie diesen Aussetzungen in der Wüste überhaupt nicht kommt?
Also ich finde, die EU sollte sich grundlegend ihre Migration- und Grenzenpolitik überlegen und anerkennen die strukturellen Gründe, warum Menschen migrieren. Also nicht nur flüchten im Fall von zum Beispiel politischer Verfolgung oder Krieg, aber auch die sozioökonomischen Gründe, warum Menschen woanders gehen. Also es heißt nicht, dass alle Menschen nach Europa wollen, aber die Mobilität oder die Migration für viele Menschen bedeutet manchmal Sicherheit, aber auch manchmal Überleben oder manchmal wirtschaftliche Chancen. Das ist an sich nicht schlecht. Wenn wir uns die strukturellen Gründe angucken, müssen wir auch die historischen Beiträge, die die EU auch zu der Armut anderen Ländern beigebracht hat. Also zum Beispiel Kolonialismus, aber auch die Extraktivismus von Ressourcen in afrikanischen Ländern zum Beispiel oder auch in anderen Ländern der Welt. Und man muss anerkennen, dass es gibt diese strukturellen Ungleichheiten gibt, die auch eine koloniale und eine historische Bedeutung haben. Also ich glaube, die Gewalt in den Grenzen oder in den ausgelagerten Grenzen wird auch verursacht, indem die EU versucht, die Migration zu stoppen. Also wenn die EU versucht, nicht die Migration zu stoppen, hätten wir diese Gewalt und diese Menschenrechtsverletzungen nicht. Also wenn wir oder, also wir, ich spreche auch als eine migrante Person, wenn wir nach Europa oder nach Deutschland kommen könnten, ohne so viel Gewalt erleben zu müssen, dann, glaube ich, hätten wir solche Fälle nicht.
Soweit Silvia Rojas-Castro, Senior Legal Advisor am ECCHR, am European Center for Constitutional and Human Rights. Silvia Rojas-Castro, besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Max.
Die Die Menschenrechtsanwältin Silvia Rojas-Castro hat uns ja geschildert, welche menschenrechtlichen Verpflichtungen nicht eingehalten werden, wenn Menschen in der Wüste ausgesetzt werden. Und sie hat auch über die Verpflichtungen der EU und auch Deutschlands gesprochen. Dass es um schwere Menschenrechtsverletzungen geht, ist offensichtlich. Und dass der menschenrechtliche Verantwortungsbereich der EU und auch Deutschlands betroffen ist, wenn man mit Tunesien im Rahmen der Grenzsicherung und der Migrationspolitik zusammenarbeitet, auch. Ich habe genau zu dieser Frage, inwieweit ist auch die EU und Deutschland für die Toten in der Wüste menschenrechtlich mitverantwortlich, der EU-Kommission und auch der Bundesregierung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Ich habe jeweils einen umfassenden Fragenkatalog an EU-Kommission und Bundesregierung geschickt und ich wollte vor allem wissen, seit wann man von den Aussetzungen der Wüste weiß und was man ganz konkret dagegen unternimmt und ob das, was man unternimmt, über einen reinen Dialog und das Einholen von Zusicherungen von der tunesischen Regierung hinausgeht. Leider wurden die meisten meiner Fragen nicht beantwortet. Die EU-Kommission hat vor allem aufgezählt, welche Programme es in Tunesien vor Ort gibt. Man hat betont, dass Menschenrechte zu den Grundprinzipien des sogenannten Migrationsmanagements zählen und dass man von seinen Partnern die Einhaltung der Menschenrechte erwartet. Dass man darüber mit den Partnern im Dialog sei, dass es regelmäßige Berichte von der Zusammenarbeit gebe, dass es Monitoring-Programme gebe, dass man sich regelmäßig vor Ort in Tunesien austausche und dass man die Risiken für Menschenrechtsverletzungen analysiere und versuche, diese zu verhindern. Das Aussetzen in der Wüste wurde an keiner Stelle ausdrücklich von der EU-Kommission angesprochen. Das war bei der Antwort der Bundesregierung etwas anders. Die Bundesregierung hat mir geantwortet, dass man das Verbringen von Migrantinnen und Migranten in das Wüstengrenzgebiet bereits mehrfach scharf öffentlich kritisiert habe. Man habe auch den tunesischen Partnern wiederholt deutlich gemacht, dass bei der Zusammenarbeit die Menschenrechte zu respektieren seien. Ich hatte ja vor allem gefragt, was man ganz konkret unternimmt, damit keine Menschen mehr in der Wüste ausgesetzt werden, wie man dagegen vorgeht, wie man die Lage in Tunesien ganz konkret überwacht und mit welchen Mitteln man die tunesische Regierung beeinflussen kann. Dazu kamen leider keine konkreten Antworten, weder von der EU-Kommission noch von der Bundesregierung. Ja, und deshalb kann ich die Einschätzung von Philipp Krüll vom Bayerischen Rundfunk sehr gut verstehen, wenn er das Schweigen der Europäer zynisch findet. Das Schweigen dazu, dass die EU mit Tunesien in der Migrationspolitik zusammenarbeitet und bei dieser Zusammenarbeit Menschen in der Wüste ausgesetzt werden und sterben aufgrund des Verhaltens von Grenzschützern, die mit EU-Mitteln ausgerüstet werden und die beispielsweise von Deutschland geschult werden. Das war unser Podcast, die JustizreporterInnen, diesmal zur EU-Migrationspolitik und dem Sterben von Migranten in der Wüste zwischen Tunesien und Libyen. Wenn ihr Anregungen und Kritik habt, schreibt uns jederzeit und zwar an die Adresse justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Mein Name ist Max Bauer und ich sag danke fürs Zuhören. Ja.